NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. In Polen, da sorgt Staatspräsident Duda für eine unmöglich gehaltene Überraschung. Er hat sein Veto gegen die beschlossene Justizreform eingelegt. Die EU-Kommission untersucht die Abgaskartellvorwürfe gegen deutsche Autobauer. In der Türkei hat der Prozess gegen Mitarbeiter der Zeitung Cumhuriyet begonnen. Und in Duisburg gedachten Opfer und Angehörige der Love Parade-Katastrophe vor 7 Jahren. Veto, Veto, rufen die Zehntausenden Demonstranten in Warschau und in anderen Städten seit Tagen. Dieser Appell ging an Polens Staatspräsident Duda. Er soll die umstrittene Justizreform stoppen. Mit ihr, so fürchten viele, werde die Trennung von Justiz und Regierung aufgehoben. Eigentlich ein unverzichtbares Element des Rechtsstaates. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS will die Justiz offenbar unter ihre Kontrolle bringen. Polens Präsident Duda, ebenfalls Mitglied in der PiS-Partei, hat nun heute die Notbremse gezogen. Er legte tatsächlich sein Veto gegen die Reform ein, die bereits von beiden Kammern des Parlaments verabschiedet worden war. Empörung in der PiS, Freude bei den Gegnern, wie Jan Palokat aus Warschau berichtet.
Kaum ein Wort von der Kaczynski-Partei PiS, schon gar nicht vom Parteichef selbst. Auf dem Weg zu einer Krisensitzung warfen führende Funktionäre der Partei Reportern nur Satzfetzen zu. Die Änderungen im Gerichtswesen sind nötig und werden durchgeführt. Sind Sie unzufrieden? Ich bin sehr zufrieden, dass sie durchgeführt werden. Ich bin überrascht über diese Entscheidung des Präsidenten und ja, ich bin enttäuscht. In Polen ist mit Dudas zweifachem Veto eine paradoxe Situation entstanden. Ein Präsident, der nach Ansicht seiner Kritiker das Verfassungsgericht entmachten half, nutzt nun seine verfassungsgemäßen Rechte als Präsident, um ein Gesetzespaket seines politischen Ziehvaters zu stoppen, der PiS-Partei Jarosław Kaczynskis, der Duda selbst entsprang und ohne die er nie Präsident geworden wäre.
Die Ustawy muszą zostać naprawione.
Diese Gesetze müssen korrigiert werden, damit sie für alle akzeptabel sind, auch für die, die insgesamt nicht damit zufrieden sind. Es gibt keine Gesetze, die alle begeistern, aber solche Kontroversen dürfen sie nicht erwecken. Das ist absolut unzulässig. Duda monierte ausdrücklich die Machtballung, vor allem beim Justizminister, durch die Reform, der schon jetzt als Generalstaatsanwalt oberster Ankläger des Landes geworden ist und künftig auch noch über das oberste Gericht des Landes hätte befinden können. Ein Angriff auf den Minister auch ganz persönlich, der als eine Art Kronprinz Kaczynskis gehandelt wird. Duda?
Wymiar sprawiedliwości z całą pewnością wymaga w Polsce naprawy i to na wielu płaszczyznach.
Die Justiz in Polen muss auf alle Fälle umgebaut werden, und zwar auf vielen Ebenen. Es geht dabei um Prozeduren und den formalen Aufbau, aber leider auch um ethische Fragen. Aber diese Änderungen dürfen keine Spaltung der Gesellschaft heraufbeschwören. Diese Spaltung entsteht, wenn Menschen das Gefühl haben, die Justiz agiere ungerecht. Sie kommt aber auch dadurch zustande, dass Menschen den Staat als repressiv wahrnehmen und beginnen, sich vor ihm zu fürchten.
Ale także i wtedy, kiedy państwo staje się dla nich opresyjne i kiedy zaczynają się bać swojego państwa.
Derweil kommt der Staatspräsident den Regierungskritikern nicht in allen Punkten entgegen. Das Gesetz über die normalen Gerichte will er nämlich unterzeichnen, das dritte der drei Gesetzesvorhaben, das die Berufung bzw. Abberufung der Vorsitzenden Richter der unteren Instanzen regelt und der Staatsmacht ebenfalls viel weitgehendere Befugnisse eröffnet als bisher. Dennoch nennen auch Kritiker das Präsidentenveto einen substanziellen Schritt, nachdem nun sowohl die Auflösung des obersten Gerichtes als auch der sogenannten Landesrichterräte vorerst gescheitert ist.
Der Verdacht ist gewaltig. 5 deutsche Autofirmen sollen sich seit Jahrzehnten über Details in ihren Fahrzeugen abgesprochen haben. Und zwar nicht nur über gemeinsame Bauteile, was ja vielleicht noch für die Kundschaft von Vorteil sein könnte. Nein, sie sollen sich ebenfalls verabredet haben, die Abgasreinigung bei Dieselautos nicht auf die vorgeschriebenen Werte zu drücken. Stattdessen sei versucht worden, die gesetzlichen Vorschriften zu umgehen und diese Manipulation zu verbergen. Jetzt hat sich die EU-Kommission in diese Untersuchungen der Vorfälle eingeschaltet. Aus Brüssel weitere Details von Karin Bentsch.
Gibt es tatsächlich ein Kartell zwischen den großen deutschen Autobauern? Haben sich die 5 führenden Automarken Volkswagen, Audi, Porsche, BMW und Mercedes-Benz seit den 90er Jahren in geheimen Arbeitsgruppen getroffen und die Technik ihrer Fahrzeuge, Kosten, Zulieferer, Märkte und Strategien abgesprochen, so wie der Spiegel es berichtet? Genau das überprüft die EU-Kommission derzeit. Wir werden sicherstellen, dass alle Teile des Puzzles zusammengefügt werden. Wir wollen bessere Standards für europäische Käufer garantieren, sagte der Sprecher von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.
The European Commission will ensure that all pieces of this puzzle will be addressed to ensure better standards for European consumers.
Die EU-Kommission soll sich dabei unter anderem auf ein Dokument des Autoherstellers Audi vom April 2010 stützen, schreibt das Handelsblatt. In der Präsentation zur sogenannten Clean-Diesel-Strategie sei unter anderem von einem Commitment der deutschen Automobilhersteller auf Vorstandsebene die Rede. Volkswagen und Audi lehnen bislang Stellungnahmen dazu ab. Noch ist es zu früh, über Konsequenzen für die Autobauer zu spekulieren, sagt ein Sprecher der EU-Kommission.
It is really premature at this stage to speculate further on any potential competitive concerns and consequences of the specific information.
Wir brauchen eine europäische Überprüfung, fordert der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab. Nun müsse geprüft werden, wer das Verfahren leiten wird. Das Bundeskartellamt, weil es um deutsche Unternehmen geht, oder die Wettbewerbshüter der EU-Kommission in Brüssel.
Ich glaube, dass sich die deutschen Hersteller, wenn diese Vorwürfe zutreffend sein sollten, auf ziemlich harte Strafen einstellen müssen,
sagt der CDU-Europapolitiker aus Baden-Württemberg. Denn eine derartige Absprache, die zu Lasten der Käufer ginge, wäre nicht hinnehmbar. Laut Spiegel soll es bei den Absprachen zwischen den deutschen Autokonzernen um alle Bereiche der Entwicklung gegangen sein. Um Benzin- und Dieselmotoren, Bremsen, Kupplungen und Getriebe. Die Hersteller besprachen demnach auch die Auswahl von Lieferanten, die Preise von Bauteilen und die Abgasreinigung ihrer Dieselfahrzeuge.
Die Brüsseler EU-Kommission untersucht also jetzt, ob sich deutsche Autobauer verbotenerweise über Abgasmanipulationen bei Dieselfahrzeugen und mehr abgestimmt haben. Das hat nun auch die Bundesregierung auf den Plan gerufen, Wolfgang Landmesser in Berlin. Wie hat denn die Bundesregierung auf diesen Kartellverdacht gegen die Autohersteller reagiert?
Also am deutlichsten hat sich Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries geäußert. Die hat nämlich gesagt, dass die Vorwürfe gegen die Autohersteller jetzt konsequent aufgeklärt werden müssten und dass die Autoindustrie nicht weiter so eine Salamitaktik betreiben dürfe, was diesen Dieselskandal angeht. Die Regierungspressekonferenz heute war da von den Ergebnissen etwas spärlicher. Da haben die Sprecher darauf verwiesen, dass das Kartellverfahren in Brüssel ja jetzt läuft und dass man das Ergebnis abwarten müsse. Der Sprecher von Bundesverkehrsminister Dobrindt war vor allem im Kreuzfeuer. Aber auch er hat gesagt, Ergebnis erstmal abwarten und sonst keine näheren Hinweise über mögliche Konsequenzen, vielleicht auch eine härtere Gangart gegen die Autoindustrie.
In der kommenden Woche, da soll es ja ein Treffen geben, Politik und Autoindustrie sitzen zusammen. Welche Folgen haben denn die Enthüllungen für dieses Treffen?
Also das Treffen wird sicherlich erweitert werden jetzt um diesen Skandal, um die Absprachen zwischen den Autoherstellern. Die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums hat heute gesagt, sie kann sich nicht vorstellen, dass so ein wichtiges Thema nicht Thema auch auf diesem Treffen ist. Also es wird wirklich auch besprochen werden. Die Frage ist zum Beispiel, was folgt jetzt aus diesen Absprachen über offenbar zu kleine Tanks für dieses Abgasreinigungsmittel AdBlue? Bisher ist nur geplant, dass die Autohersteller Software-Updates bezahlen sollen, durch die die Stickoxid-Emissionen der Motoren sinken sollen. Aber da gibt es große Zweifel, ob dadurch wirklich eine wirksame Reduktion der Stickoxide zu erreichen ist. Die Frage ist jetzt, fordert die Politik mehr für die Umrüstung zum Beispiel der Motoren? Das wäre dann eine deutlich teurere Lösung. Und da ist Zweifel angebracht. Zum Beispiel von der Deutschen Umwelthilfe kommt heute die Kritik, dass die Politik und die Autohersteller weiter kungeln würden und das auch weitergehe nach diesen massiven Kartellvorwürfen.
Und dann könnten ja auch Kunden auf die Idee kommen zu klagen. Verbraucherzentrale rechnet sogar mit einer Klagewelle. Was kommt da auf die Autohersteller zu?
Ich denke auch, dass die Zahl der Klagen jetzt zunehmen dürfte. Es sind ja jetzt schon hunderte Klagen in Deutschland gegen VW anhängig. Einige wurden auch schon entschieden, zum großen Teil zugunsten von VW. Aber diese Geschichte mit den AdBlue-Tanks, die erwähnte, das bringt natürlich auch eine neue Qualität rein, wenn es jetzt neue Klagen gibt. Und das könnte sich auch auf zukünftige Urteile auswirken. Problem aus Sicht der Verbraucherschützer ist, dass es bisher keine Sammelklage gibt. Also jeder Autofahrer muss dann seine Ansprüche auch einzeln anmelden. Und so denke ich, dass gefährlicher für die Autoindustrie eigentlich der Imageverlust ist, der mit dieser ganzen Dieselaffäre zusammenhängt und jetzt auch nochmal diese deutliche Verschlimmerung der Situation durch diese Absprachen, die da offensichtlich zwischen den Autoherstellern gelaufen sind. Also das wird der Autoindustrie noch zu schaffen machen.
Reaktionen auf die Vorwürfe an deutsche Autobauer, zusammengetragen von Wolfgang Landmesser aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Als EU-Parlamentspräsident, da hat Martin Schulz im Jahr 2015 noch gelobt, er hätte es genauso wie Kanzlerin Merkel gemacht und die gestrandeten Flüchtlinge aus Ungarn aufgenommen. Jetzt ist Schulz Wahlkämpfer für die SPD, will offenkundig aus der Großen Koalition heraus und erzählt nun das genaue Gegenteil. Er warnt nämlich davor, die Situation der Flüchtlinge im Süden Europas könne zu einer Wiederauflage der Probleme von 2015 führen. Anja Günther berichtet.
Es ist noch gar nicht lange her, da hieß es von Seiten der Bundesregierung, dass sich das Thema Flüchtlingspolitik nicht besonders gut für den Bundestagswahlkampf eignet. Jetzt setzt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz andere Akzente. Gut möglich, dass es sich dabei auch um einen Versuch handelt, Kanzlerin Angela Merkel aus der Reserve zu locken. Schulz jedenfalls sagte der Bild-Zeitung, wer versuche, das Thema bis zur Bundestagswahl zu ignorieren, verhalte sich zynisch. Auch in den ARD-Tagesthemen ging der SPD-Kanzlerkandidat in puncto Flüchtlingspolitik auf Distanz zur Union und zu Merkel.
Die Menschen kommen über das Mittelmeer, es sterben jeden Tag Menschen im Mittelmeer. Wir brauchen endlich ein Einwanderungsrecht in Europa. Die Leute sollen nicht in ein System der Hoffnungslosigkeit getrieben werden, sondern in ein System der Hoffnung auf einen fairen Zugang. Das fordern wir seit langem, ist leider von unserem Koalitionspartner verhindert worden.
Schulz betonte, er wolle nicht, dass sich eine Situation wie 2015 wiederhole. Damals kamen 890.000 Flüchtlinge nach Deutschland. 2016 waren es deutlich weniger. Schulz aber glaubt, dass die Zahlen erneut steigen könnten. Er fordert einen verstärkten Kampf gegen Fluchtursachen, mehr Verteilungsgerechtigkeit in Europa und vor allem mehr Unterstützung für Italien, die erste Anlaufstation von Flüchtlingen, die über die Mittelmeerroute nach Europa kommen. Warum Schulz das Thema Flüchtlingspolitik jetzt forciert, begründete der SPD-Kanzlerkandidat so.
Ich finde, das gehört sich auch so, dass man, bevor man Bundeskanzler werden will, dem Volk sagt, was man tun will. Es reicht ja schon, dass die Amtsinhaberin nicht sagt, was sie tun will.
Amtsinhaberin ist Angela Merkel und auch die Bundesregierung besteht nach wie vor aus CDU, CSU und SPD. Einer SPD, die Merkels Kurs in der Flüchtlingspolitik bisher mitgetragen hatte. Markus Ferber, CSU-Europaabgeordneter, zeigte sich im Bayerischen Rundfunk überrascht von Schulz' Vorstoß. Dieser habe sich in seiner Zeit als Präsident des Europäischen Parlaments anders positioniert.
Wo er ja in den letzten Jahren Angela Merkel eher vorgeworfen hat, zu wenig Flüchtlinge aufgenommen zu haben, zu wenig dafür getan zu haben, dass Menschen im Mittelmeer nicht ertrinken. Und jetzt will er plötzlich eine europäische Lösung herbeiführen. In seiner Zeit als Parlamentspräsident war dazu nichts zu hören.
Die CSU rechnet nicht mit einer neuen Flüchtlingskrise. Und wenn, dann gibt es ja noch den Bayern-Plan und die darin von der CSU geforderte Obergrenze von maximal 200.000 Flüchtlingen, die Deutschland jährlich aufnehmen könnte. FDP-Chef Christian Lindner sprach mit Blick auf die Schulz-Äußerungen von einem Wahlkampfmanöver. Die CDU selbst hat sich dazu noch nicht konkret geäußert. Im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU heißt es übrigens zum Thema Flüchtlingspolitik, dass sich eine Situation wie 2015 nicht wiederholen solle und dürfe. An diesem Punkt sind sich Union und SPD also eigentlich einig.
Deutschland werde eine Flüchtlingssituation wie 2015 nicht mehr verkraften, das sagte SPD-Chef und Kanzlerkandidat Schulz. Populismus oder ernst gemeinte politische Kehrtwende bei den Sozialdemokraten? Katrin Brandt kommentiert.
76 Seiten dick ist das Wahlprogramm der CDU. Auf Seite 57 finden sich ein paar Aussagen zum Thema Außengrenzen der EU. Ein paar Seiten später geht es kurz um Migration. Noch weiter hinten wird ein Marshallplan für Afrika angekündigt und auf der vorletzten Seite kommt was über Integration. War da was? Wer in diesem Wahlprogramm der CDU nach Spuren des größten gesellschaftlichen Aufruhrs seit der Wiedervereinigung sucht, findet nichts. Gerade so, als hätte es den großen Flüchtlingstreck nie gegeben. Als wäre Kanzlerin Merkel im Herbst 2015 nicht zur umstrittensten öffentlichen Person des Landes geworden. Und als hätte die AfD 2016 nicht Parlament um Parlament erobert. Unter anderem Sachsen-Anhalt mit über 24%. Und so hat Martin Schulz von der SPD natürlich recht, wenn er das Thema Migration 2 Monate vor der Wahl ans Licht holt und zeigt, dass Merkel sich damals 2015 nicht mit ihren EU-Partnern abgestimmt und deshalb eine europäische Krise provoziert hat. Er hat recht damit, dass sich die CDU und ihre Chefin beim Thema Migration totstellen. Und natürlich hat er recht, wenn er nach Italien weist, wo sich gerade eine Lage aufbaut, die 2015 ähnelt. Eine steigende Zahl von Menschen, die ankommen, ein zunehmend angespannter Staat, der sie aufnehmen soll und eine große Zahl von angeblich befreundeten Nachbarn, die wegsehen. Bricht Italien ein, bricht Europa zusammen. So einfach der Zusammenhang, so dramatisch die Folgen. Schulz hat mit allem Recht, doch er macht sehr viel falsch. Er blendet aus, dass die SPD Merkels Flüchtlingspolitik mitgetragen hat. Er behauptet, er könne die Probleme lösen, die Merkel nicht gelöst hat. Er verkürzt das hochkomplexe Thema Migration auf ein paar griffige Formeln. Er belebt nicht die sachliche Diskussion, sondern kocht mühsam abgekühlte Emotionen hoch. Er übersieht, dass mit dem Thema Flüchtlinge nur eine Partei punkten kann. Er beachtet nicht, dass bei der NRW-Wahl dort, wo sich die Probleme ungesteuerter Einwanderung ballen, die AfD besonders viele Menschen angesprochen hat, die früher SPD gewählt haben. Mit seinem Angriff auf Merkel erreicht Schulz nichts. Die Kanzlerin ist auf dieser Flanke nicht zu stellen. Im Gegenteil, mit ihren vielen Besuchen in Nordafrika und ihrem Marshallplan für den ganzen Kontinent setzt sie gerade die richtigen Signale. Schulz erreicht gegen Merkel nichts, doch er schadet sich und der SPD. Und er versetzt einem wichtigen Thema einen Dreh in die falsche Richtung. Ja, Angela Merkel ist schwer zu packen. Ja, Martin Schulz könnte der nächste SPD-Herausforderer werden, der an ihr scheitert. Könnte, muss aber nicht. Das Thema Flüchtlinge jedenfalls rechnet sich nicht für ihn. Es vergiftet nur das Klima im Land.
Der Kommentar von Katrin Brandt im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.46 Uhr. Sogar eine deutsche Frittenbude soll draufgestanden haben auf der Liste des türkischen Außenministeriums, die dem BKA vorgelegt haben soll. Insgesamt sollen es rund 700 Firmen gewesen sein, die die Türkei der Unterstützung des Terrorismus verdächtigte. Alles ein Verständigungsproblem, so rudert der türkische Innenminister nun zurück. Einzelheiten von Stefan Überbach.
Alles nur ein Missverständnis. Die Türkei hat jedenfalls die sogenannte Terrorliste mit deutschen Unternehmen offiziell zurückgezogen und spricht inzwischen von einem Kommunikationsproblem. Es gebe keine Ermittlungen weder in der Türkei noch in Deutschland. Bundesinnenminister de Maizière war am Morgen von seinem türkischen Amtskollegen angerufen und informiert worden. Im Mai hatte die Türkei über die internationale Polizeibehörde Interpol eine Liste mit knapp 700 deutschen Unternehmen nach Berlin geschickt und um Informationen gebeten. Die Firmen, darunter Großkonzerne wie BASF oder Daimler, aber auch Kleinstbetriebe wie ein Dönerimbiss oder ein Kiosk, wurden angeblich verdächtigt, die Gülen-Bewegung in der Türkei zu unterstützen. Jetzt heißt es aus Ankara, gegen die deutschen Unternehmen werde nicht ermittelt. Sie hätten nur geschäftlich mit türkischen Firmen zu tun gehabt, die wegen des Verdachts der Terrorunterstützung und der Steuerhinterziehung ins Visier der Behörden geraten seien. Laut Bundeswirtschaftsministerium gibt es trotz der Klarstellung aus Ankara bei deutschen Betrieben nach wie vor große Unsicherheit, was Geschäfte mit der Türkei betreffe. Das werde sich so schnell auch nicht ändern. An die Türkei müsse weiterhin das Signal gesendet werden, dass die deutsche Seite Rechtsstaatlichkeit erwarte.
Journalismus ist kein Verbrechen. So protestieren in der Türkei Kolleginnen und Kollegen gegen die Verhaftungswelle unter regierungskritischen Medien. Alleine von der Zeitung Cumhuriyet sitzen 17 Mitarbeiter in Haft. Sie haben seit über 4 Monaten nicht erfahren, was ihnen genau vorgeworfen wird. Offenbar ist allein der berufliche Kontakt zu Terrorverdächtigen für eine Anklage ausreichend. Heute hat der Cumhuriyet-Prozess begonnen.
Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın. Kahrolsun istibdat, yaşasın Cumhuriyet, dışarıdaki gazeteciler.
Nazan Özcan gehört zu den Journalisten der Cumhuriyet, die nicht inhaftiert sind. Deshalb war sie es, die heute vor dem Gerichtsgebäude in Istanbul die Freilassung ihrer Kollegen forderte. Insgesamt sind 17 Mitarbeiter der Cumhuriyet angeklagt, 12 befinden sich in Untersuchungshaft. Der Prozess habe Bedeutung weit über die Zeitung hinaus, meint Nazan Özcan.
Der heutige Prozess steht für den Kampf um Meinungsfreiheit und Gerechtigkeit. Außerdem hat dieser Prozess für die Geschichte der Medien in der Türkei Symbolcharakter. Noch nie saßen in der Türkei so viele Journalisten gleichzeitig auf der Anklagebank. Nicht einmal zu Zeiten der Militärdiktatur.
274 Seiten dick ist die Anklageschrift. Heute wurde eine Zusammenfassung verlesen. Ob nun der Investigativjournalist Ahmet Şık, Chefredakteur Murat Sabuncu oder Karikaturist Musa Kart, sie alle sollen Terrorgruppen unterstützt haben. Arne Lietz, der als deutscher Europaparlamentarier den Prozess beobachtet, hält das für völlig absurd.
Hier wird ganz pauschal die Farce tatsächlich aufrechterhalten, dass angeblich die Journalisten mit den Terrororganisationen PKK und der Gülen-Terrororganisation eng zusammenarbeiten und für sie Propaganda betreiben. Alles andere ist richtig. Sie haben darüber auch kritisch berichtet, über diese Organisation. Und von daher sucht man hier händeringend nach Argumenten, um auch diese Journalisten weiter hinter Gitter zu halten oder sie mundtot zu machen.
Die Staatsanwaltschaft will die Cumhuriyet-Mitarbeiter zwischen 7,5 und 43 Jahre ins Gefängnis stecken. Als Beweise dienen etwa Mobilfunkkontakte zu Menschen, die als Mitglieder der Gülen-Bewegung gelten, die für den Putschversuch vom vergangenen Sommer verantwortlich sein soll. Im Fall des Redakteurs Kadir Gürsel spielt es aber keine Rolle, dass er zwar Nachrichten von mutmaßlichen Gülen-Anhängern erhalten hat, aber selbst nie aktiv geworden ist. Das ganze Verfahren ist eine Farce, meint der Geschäftsführer der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen, Christian Mir.
Es ist ein rein politischer Prozess und die Türkei ist auf dem Weg, sich vor dem Rechtsstaat zu verabschieden. Oder ist eigentlich schon kurz davor.
Am heutigen Verhandlungstag durften alle Angeklagten ein kurzes Statement zu ihrer Verteidigung vorbringen. Morgen früh um 9 geht die Verhandlung weiter. So ist es bis zum Ende der Woche geplant. Vor Gericht erschienen, allerdings nur als Zuschauer, war auch der Hauptstadtbüroleiter der Cumhuriyet, Erdem Gül. Er sieht die Pressefreiheit in der Türkei stark bedroht, aber noch nicht endgültig verloren.
Die Lage in der Türkei ist tatsächlich schrecklich. Dennoch geben wir die Hoffnung nicht auf. Wir Journalisten werden auch weiterhin unserer Arbeit nachgehen. Dieses Land wird sich seine Demokratie und Gerechtigkeit zurückerkämpfen. Sie sind so wichtig wie unser täglich Brot, wie Wasser und Luft.
Christian Butgereit, Istanbul.
Journalisten der türkischen Zeitung Cumhuriyet stehen seit heute in Istanbul vor Gericht. Mögliche Kontakte des Wahlkampfteams von US-Präsident Trump nach Russland. Dieses Thema beschäftigt in Washington Ausschüsse, Sonderermittler, Medien und auch Abgeordnete. Doch statt Klarheit zu erhalten, wird alles immer nur noch verwirrender. Jetzt muss auch Trump-Schwiegersohn Jared Kushner zugeben, dass er sich mit russischen Vertretern getroffen hat. Kushner wird noch heute vor dem Geheimdienstausschuss des Kongresses vernommen werden. Jan Böscher berichtet.
Er habe nichts zu verbergen, schreibt Jared Kushner in seiner 11-seitigen Stellungnahme. Sie ist der Auftakt zu seinen Anhörungen im Kongress. Kushner schreibt, es habe keine Zusammenarbeit mit Russland oder einer anderen ausländischen Regierung gegeben. Seine Immobiliengeschäfte seien nicht von Russen finanziert worden. In seiner Stellungnahme schildert Kushner 4 Treffen mit russischen Vertretern im Wahlkampf und in der Übergangszeit nach der Wahl. Dazu gehört das Treffen mit einer russischen Anwältin, das Donald Trump Jr. organisiert hatte und das in den letzten Wochen ans Licht gekommen war. Kushner schrieb, das Treffen sei ergebnislos gewesen. Kushner wies außerdem den Vorwurf zurück, er habe mit dem russischen Botschafter über eine dauerhafte, geheime Verbindung nach Russland gesprochen. Er räumte aber ein, über eine solche Verbindung gesprochen zu haben, um während der Übergangszeit Informationen auszutauschen, das habe aber zu nichts geführt. Kushner muss sich unter anderem rechtfertigen, weil er zahlreiche ausländische Kontakte nicht angegeben hatte, als es um seine Sicherheitsüberprüfung gegangen war. Seine Entschuldigung, sein Formular sei irrtümlicherweise zu früh abgeschickt worden.
Das britische Baby Charlie soll nun doch sterben können. Die Eltern von Charlie haben den juristischen Kampf gegen die Gewissheit der Ärzte aufgegeben. Das Kind leidet an einer unheilbaren Gehirnkrankheit. Die Ärzte in England wollen die Behandlung und die lebenserhaltenden Maßnahmen abbrechen, um dem Kind weiteres Leiden zu ersparen. Die Eltern wollten Charlie dagegen für eine experimentelle Therapie in die USA bringen. Thomas Spickhofen berichtet aus London.
Chris Gard hat Tränen in den Augen, als er am Nachmittag die Stufen vor dem High Court in London herunterkommt. Sein Statement muss er mehrfach kurz unterbrechen. Wir lieben Charlie und haben aufopferungsvoll für ihn gekämpft, sagt der Vater. Aber jetzt haben wir als Eltern entschieden, dass eine weitere Behandlung nicht länger in Charlies bestem Interesse ist.
As Charlie's devoted and loving parents, we've decided that it's no longer in Charlie's best interests to pursue treatment and we will let our son go. And be with the angels.
Wir werden unseren Sohn zu den Engeln gehen lassen, fügt der Vater hinzu. Seit der vergangenen Woche wurde der 11 Monate alte Charlie von neu hinzugezogenen Ärzten noch einmal untersucht. Die wären auch bereit gewesen zu einer Behandlung, sagt Gard, aber jetzt habe die Zeit gefehlt, die in den vergangenen Monaten verschwendet worden sei. Wäre Charlie eher behandelt worden, sagt der Vater, dann hätte er die Chance gehabt, ein ganz normaler, gesunder, kleiner Junge zu werden.
Had Charlie been given the treatment sooner? He would have had the potential to be a normal, healthy little boy.
Im August vergangenen Jahres kommt Charlie zur Welt, scheinbar normal und gesund. Erst im Oktober muss er wegen Problemen mit der Rückenmuskulatur in das Kinderkrankenhaus in London, das er seitdem nicht mehr verlassen hat. Inzwischen kann er seine Arme und Beine nicht mehr bewegen, er kann nicht selbstständig atmen und auch sein Gehirn ist nach Angaben der Ärzte in London irreparabel beschädigt. Sie wollen deshalb die lebenserhaltenden Geräte abschalten, weil sie unnötig verlängertes Leid für Charlie Gard befürchten. Die Eltern dagegen strebten eine experimentelle Behandlung in den USA an. Wir werden jetzt unsere letzten wertvollen Momente mit unserem Sohn verbringen, der leider nicht mehr seinen ersten Geburtstag in 2 Wochen erleben wird, sagt der Vater. Unklar ist noch, ob das Kind nun im Krankenhaus bleibt oder die Eltern es mit nach Hause nehmen dürfen. Über das Wochenende war bekannt geworden, dass Mitarbeiter des Krankenhauses zahlreiche Drohungen erhalten haben, darunter auch Morddrohungen. Ein Rätsel für Ravi Jayaram, Kinderarzt am Great Ormond Street Hospital.
I think part of the problem is that it has been distilled into a very black and white good versus evil establishment.
Ein Teil des Problems ist, dass es so sehr auf schwarz-weiß zusammengestaucht wurde. Dabei gibt es in einem solchen Fall kein eindeutiges Ja oder Nein. Wir bewegen uns da immer in einem Zwischenbereich. Vielleicht kann er durch eine Behandlung ja tatsächlich einen Muskel wieder bewegen. Aber die Frage ist doch, ob das auch ein Fortschritt in der Lebensqualität ist. Und da wird den Ärzten im Krankenhaus fast schon eine Verschwörung gegen die Eltern draus konstruiert. Wie es im Jahr 2017 zu sowas kommen kann, ist mir ein Rätsel.
And how it's come to this in 2017 is beyond me.
Der Fall Charlie Gard hatte in den vergangenen Wochen internationale Aufmerksamkeit gefunden. Unter anderem hatten Papst Franziskus und US-Präsident Donald Trump ihre Unterstützung angeboten.
Vor 7 Jahren um diese Uhrzeit, da war in Duisburg das geschehen, was niemals geschehen durfte. Bei der fröhlich bunten Love Parade kamen 21 junge Menschen ums Leben. Im Gedränge während einer Panik wurden sie erdrückt, überrannt und zerquetscht. 541 Menschen wurden schwer verletzt. Die Todesopfer kamen aus Deutschland, China, Australien, Spanien, aus Italien und auch aus den Niederlanden. Und bis heute ist es nicht gelungen, die Verantwortlichkeiten zu klären. Ein Prozess platzte zunächst, jetzt kann er doch stattfinden. Den Angehörigen der Opfer bleibt also nur die Erinnerung an ihre Liebsten. Und darum ging es heute Abend in Duisburg. Benjamin Sartori ist für uns da in Duisburg. Was geschieht zurzeit und wie?
Ja, es sind immer noch Leute an der Gedenkstätte der Love Parade, also am damaligen Unglücksort. Die Gedenkfeier ist mittlerweile vorbei. So um kurz vor 17 Uhr, es war ein sehr bewegender Moment, kamen tatsächlich Angehörige von Todesopfern gemeinsam mit damals Verletzten Hand in Hand in einer Art Menschenkette genau durch diesen engen Tunnel, der damals zu der Love Parade geführt hat. Es sind also nicht nur Hinterbliebene hier, sondern auch überlebende Augenzeugen von damals, die einfach sich zurückerinnern wollen. Ich habe zum Beispiel Jessica getroffen, die war damals 17 und ist heute 24 Jahre alt.
Man ist zusammen, man steht zusammen, man weiß genau, was der andere denkt, was der andere fühlt und das macht sehr viel aus. Ich wurde damals von Sanitätern rausgezogen, dann kam ein Raver, dessen T-Shirt ich gerade anhabe. Der hat mich dann in ein Rettungszelt gebracht. Von da aus bin ich dann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.
Ja, Jessica und ihre Freunde hatten Glück. Die haben das Unglück überlebt. Einige von ihren Freunden zwar mit Knochenbrüchen. Aber Jessica sagte mir auch, sie kann sich genau erinnern, wie sie damals aus dem Krankenhaus zu Hause angerufen hat. Und im Hintergrund ihr Vater wirklich schrie, oh Gott, sie lebt, wir haben Kontakt zu ihr.
Dieses Gedenken findet ja nicht zum ersten Mal statt, aber zum ersten Mal öffentlich. Was ist denn diesmal anders eigentlich?
Naja, die Love Parade Stiftung, die diesen Jahrestag organisiert hat, hat einfach im Vorfeld mit Angehörigen gesprochen und vorgeschlagen, es in diesem Jahr öffentlich zu machen, weil man gesagt hat, es sind 7 Jahre vergangen. Vielleicht öffnen wir die Veranstaltung auch für die Duisburger, die gemeinsam mit den Angehörigen an diesen Tag zurückdenken wollen.
Nun ist juristisch die Katastrophe ja noch immer nicht aufgearbeitet. Nach langen Querelen soll nun diesem Jahr, Ende des Jahres, dann doch noch ein Prozess starten. Wie wird denn das aufgenommen unter den Angehörigen und unter den Geschädigten?
Die empfinden das schon als Sieg. Man muss sich daran erinnern, dass das Duisburger Landgericht als erste Instanz diesen Prozess ja zunächst abgelehnt hatte. Dann in zweiter Instanz wurde das gekippt vom Oberlandesgericht Düsseldorf. Insofern sind Angehörige und auch damals Verletzte natürlich zufrieden, dass es nun doch eine juristische Aufarbeitung gibt. Aber die, mit denen ich gesprochen habe, die machen sich jetzt auch keine falschen Hoffnungen. Es gibt ja unzählige Unwägbarkeiten bei diesem Prozess. Ich will nur mal eine nennen. Beispielsweise muss bis Mitte 2020 ein Urteil gesprochen sein. Ansonsten wären tatsächlich die Vorwürfe wegen fahrlässiger Tötung endgültig verjährt. Gibt noch ein paar andere kritische Momente. Die Beweisführung ist wirklich nicht ganz einfach. Man weiß letztendlich bis heute noch nicht so wirklich, was den letzten ja, was ganz am Ende zu dem Unglück geführt hat. Das heißt, die Hinterbliebenen hoffen schlichtweg, dass es überhaupt eine Verhandlung gibt, bei der natürlich auch der damalige Oberbürgermeister Sauerland, der gar nicht unter den Angeklagten ist, aussagen wird als Zeuge. Und sie erhoffen sich einfach, dass man da ein bisschen Aufklärung betreiben kann.
7 Jahre nach der Love Parade-Katastrophe, öffentliches Gedenken in Duisburg, von dort Benjamin Sartori. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Schönen Abend noch, ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.